freue mich, gemeinsam mit euch heute hier sein zu können. Ich freue mich, dass ihr hier seid. In Zeiten, die nicht nur kompliziert sind, sondern vor allem in den letzten Tagen sehr schmerzhaft geworden sind. Ereignisse, die uns viele Fragen aufwerfen, die auch für unser Land schwierig sind, die wir durchleben. Und ich freue mich, dass ihr euch entschieden habt, hierher zu kommen, um hier vielleicht Antworten zu finden, um hier Trost zu finden, um hier die Zuneigung des Herrn zu bekommen. Und ich freue mich, dass wir das gemeinsam tun können. Wie ihr wisst, durchlaufen wir gerade ein Studium, wo wir die Ich Bin's von Jesus aus dem Johannesevangelium durchgehen und studieren. Und heute sind wir in Johannes 10, Verse 11 und 14. Ich bitte euch, wenn ihr eure Bibeln mit habt, sie aufzuschlagen. Und ich werde es vorlesen und dann werden wir ein bisschen darauf eingehen, in welchem Kontext Johannes das schreibt und warum er uns das mitgibt und was das für uns heute bedeutet. Johannes 10, Vers 11. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und Vers 14 wiederholt er diese Idee. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und bin den Meinen bekannt. Ich bin der gute Hirte. Das Johannesevangelium ist von Johannes geschrieben worden, um die Identität Jesus so eindeutig darzustellen, dass keine Zweifel mehr aufkommen können, ob er wirklich der Sohn Gottes ist. Als Johannes das Johannesevangelium schreibt, fangen schon bestimmte Strömungen an, daran zu zweifeln, ob Jesus wirklich der Sohn Gottes war, ob er wirklich derjenige war, der er bekannt gegeben hat zu sein. Oder ob er ein guter Mensch war, ein Prophet war, jemand, der halt gesalbt war, aber nicht der Messias, auf den das Volk Israel und die Juden gewartet haben. Und Johannes, damit er da überhaupt keine Zweifel aufkommen lässt, schreibt er dieses Johannesevangelium und schreibt es auf eine Art, allein schon die Art und Weise, wie er es anfängt. Am Anfang war das Wort und das Wort war mit Gott und das Wort war Gott. So prägnant und stark gibt er die Richtung vor, wie wir das Johannesevangelium verstehen sollen. Das Wort, das lebendig wurde, das Fleisch wurde, also Jesus, war Gott und war mit Gott. An seiner Deität, an seiner Gottheit lässt er überhaupt keine Zweifel übrig. Und das muss uns als Prisma dienen, wie wir das Johannesevangelium lesen und verstehen. Und kein Wort, das geschrieben wird von Johannes und kein Wort, das von Jesus gesagt wurde, wurde zufällig gesagt in dem Kontext, in dem es gesagt wurde. Das heißt, wir müssen verstehen, dass all diese Dinge, die hier genannt werden und gesagt werden, aus einem ganz bestimmten Grund passieren. Johannes 10 passiert nach Johannes 8 und 9 und die hängen inhaltlich zusammen, nicht nur chronologisch zusammen. Johannes 8 hört damit auf, dass Jesus genau eines dieser Ich-Bin-Statements macht. Und dieses Ich-Bin war für die Juden ganz gewichtig, gehaltvoll. Es war nämlich in dem Sinne der Eigenname Gottes. Als Moses in der Wüste steht und sagt, naja, aber wenn sie mich fragen, wer mich schickt, sagt ihm Gott, sag ihnen, ich bin, hat dich geschickt. Also derjenige, der ist, der niemand anderen braucht, um zu existieren, der einfach existiert. Echwe. Sag ihnen, dass ich bin, dich geschickt. Und jetzt kommt Jesus und macht diese Ich-Bin-Statements und stellt sich damit Gott gleich. Die Reaktion der Pharisäer und der Leiter des Volkes, sie versuchen ihn zu töten und damit hört Johannes Kapitel 8 auf. Jesus flieht aber oder macht sich in dem Sinne aus dem Acker und vom Staub und kommt zu einem Geburtsblinden, den er heilt. Und auch dort kommen wieder Diskussionen auf, ob er jetzt der Messias ist, der Sohn Gottes. Warum heilt er? Heilt er durch seine Kraft, durch die Kraft des Teufels? Was sagt der Blinde dazu? War er wirklich blind? All diese Dinge passieren, weil sie beweisen wollen, dass Jesus nicht derjenige ist, der er selber von sich gibt und sagt zu sein. Für die Juden war das Blasphemie und Gotteslästerung und das sehen wir in ihrer Reaktion. Sie versuchen ihn also erneut zu fangen und in die Mangel zu bekommen, um ihn eben zu töten und einen Grund zu haben, um ihn außer Gefecht zu setzen und zu entfernen sozusagen. Jesus fängt dann an und aus dieser Heilung heraus stellt plötzlich einen Kontrast her. Und jetzt kommen wir zu diesem Bild, das in dem Sinne kein Gleichnis ist, weil es nicht vergleicht, wie das Reich Gottes ist, sondern wirklich ein Bild darstellt, wie ein Hirte sein sollte. Und er fängt mit dieser Hirtensprache an, die für uns so vollkommen fremd ist. Und vielleicht für diejenigen von euch, die noch in Rumänien geboren sind oder von wo die Eltern noch in Rumänien geboren sind und dort viel mit Tieren und in einer Agrarkultur zu tun hatten, vielleicht fangt ihr mit diesem Bild noch mehr an als wir. Ich bin ganz ehrlich, wie ich angefangen habe, mich mit diesem Thema der Schafe und des Hirtenseins auseinanderzusetzen, waren mir viele Aspekte gar nicht bewusst und fremd, weil sie unserer Kultur fremd sind. Wir leben in einer digitalen Innovationskultur. Wir sind nicht mehr davon abhängig, dass unsere Tiere daheim gut genährt und gut gepflegt sind, damit wir überleben, sondern wir gehen zum Supermarkt oder lassen uns Essen liefern und haben sofort alles instant fix fertig. In einer Agrarkultur war das damals nicht so. Dort war es notwendig, dass man die Tiere, das Eigentum, das man hatte, gut pflegt, sich gut darum kümmert, es schützt, es davor bewahrt, dass es Schaden nimmt. Weil sobald es Schaden genommen hat, hat man gelitten, weil plötzlich nicht mehr genug Essen da war oder weil plötzlich Kampf um die Ressourcen ausgebrochen ist. Das heißt, es war ganz, ganz wichtig, dass in diesem Kontext diejenigen, die damit beauftragt waren, sich um das Hab und Gut, um die Tiere in der Agrargesellschaft, dass die ihre Arbeit und ihren Job gut machen. Und zu diesen Menschen in diesem Kontext, in diesem kulturellen Kontext, spricht Jesus und zeigt auf, was ein schlechter Hirte ist und was ein guter Hirte ist. Und er fängt an in Kapitel 10 und listet dort auf, was die schlechten Hirten machen, was diejenigen machen, die das Volk leiten sollten, die auf das Volk aufpassen sollten, die dem Volk vorstehen sollten mit einer Verantwortung und was sie nicht machen, nicht erfüllen. Und fängt dann an und stellt sich als Kontrast und als Gegenbild als der gute Hirte hin. Und damit setzt er fort in dieser Ich-Bin-Serie, dass bei den Reaktionen der Anleiter und der Führer des Volkes in dem Sinne wieder Blasphemie-Alarm ausgelöst hat und sie ganz klar erkannt haben, was er damit sagen möchte. Für uns fremd, für die damaligen Menschen aber so nahe, auch weil sie das Alte Testament kannten. Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Wir können aufschlagen, ich habe einige Psalmen für uns, Psalm 80 zum Beispiel. Ich muss nur das Mikro kurz wegstellen. Du Hirte Israels, höre, der du Josef führst wie Schafe, der du thronst über den Cherubim, leuchte hervor. Psalm 77 mit 20. Gut, 79, 13. Wir aber, dein Volk und die Schafe deiner Weide, wir wollen dir ewiglich danken und deinen Ruhm erzählen von Geschlecht zu Geschlecht. Hesekiel 34 schlagen wir noch auf. Verzeiht mir die Umständlichkeit. Aber ihr seht, er verwendet eine Sprache, die für die Menschen damals ganz klar war, dass sie das mit Gott verbinden. Der Hirte des Volkes ist Gott. Und jetzt kommt er und sagt, ich bin der gute Hirte. Und in Hesekiel 34 sehen wir, dass Gott zu Hesekiel spricht und ihm sagt, und das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen. Menschensohn, weissage gegen die Hirten Israels, weissage und sprich zu ihnen den Hirten. So spricht Gott, der Herr. Wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Das Fette verzehrt ihr, mit der Wolle bekleidet ihr euch und das Gemästete schlachtet ihr. Aber die Herde weidet ihr nicht. Das Schwache stärkt ihr nicht. Das Kranke heilt ihr nicht. Das Verwundete verbindet ihr nicht. Das Verscheuchte holt ihr nicht zurück. Und das Verlorene sucht ihr nicht, sondern mit Gewalt und Härte herrscht ihr über sie. Und so haben sie sich zerstreut, weil sie ohne Hirten waren und sind allen wilden Tieres des Feldes zum Fraß geworden. und haben sich zerstreut. Auf allen Bergen und hohen Hügeln irren meine Schafe umher und über das ganze Land sind meine Schafe zerstreut und niemand ist da, der nach ihnen fragt und niemand, der sie sucht. Darum, ihr Hirten, hört das Wort des Herrn. Und jetzt kommt für die Hirten ein hartes Wort, aber auf jeden Fall in Vers 11 sagt er, denn so spricht Gott der Herr, siehe, ich selbst will nach meinen Schafen suchen und mich ihrer annehmen. Er zeigt also ganz klar, dass für die Schafe Gott selbst kommen wird. Und jetzt kommt Jesus und sagt, ich bin dieser Hirte. Und er führt diese Serie fort. Wie ein Hirte seine Herde zusammensucht an dem Tag, da er mitten unter seinen zerstreuten Schafen ist, so will ich mich meiner Schafe annehmen und sie aus allen Orten retten, wohin sie zerstreut wurden an dem Tag des Gewölks und des Wolkendunkels. Und ich werde sie aus den Völkern herausführen und aus den Ländern zusammenbringen und werde sie in ihr Land führen. Und ich werde sie weiden auf den Bergen Israels, in den Tälern und allen bewohnten Gegenden des Landes. Was macht also ein Hirte für die Schafe, die den Hirten unbedingt brauchen? Wir wollen dann kurz auf die Schafe eingehen und danach auf die Hirten. Auf jeden Fall zeigt uns Jesus, dass es gute Hirten gibt und schlechte Hirten und stellt sich in die Position des guten Hirten. Und das Spannende ist, Johannes verwendet hier ein Wort für gut, das nicht dieses moralische Gut sein, was wir gesellschaftlich immer bekommen, das wäre im Griechischen das Agathos, sondern er verwendet das Kalos, was so viel bedeutet wie exzellent, wunderschön, vollkommen. Und verwendet dieses Wort, um zu beschreiben, wie dieser Hirte ist, diese Vollkommenheit, die er hat in sich, in dem, was er tut und in dem, wie er ist für seine Hirten. Und wir werden sehen, dass es notwendig ist, dass der Hirte so ist, weil die Schafe verloren sind. Wenn ihr euch interessiert und wenn ihr vielleicht Geschichten von euren Großeltern hört, und mein Vater war noch, als er 12, 13, 14 war, mit den Kühen und mit den Schafen auf der Weide in Rumänien, in den Bergen, wo er aufgewachsen ist. Und aus den Geschichten merkt man relativ schnell und klar, dass Schafe diese Leitung eines guten Hirtens brauchen. Man könnte es auch sagen und klar pointieren, dass Schafe dumme Tiere sind. Aber ich möchte mich nicht darauf draufsetzen und auf diese Dummheit sozusagen und das hervorheben, sondern damit einfach zeigen, diese Notwendigkeit aus Leitung voller Liebe, die Schafe haben. Wenn Schafe nicht geleitet werden zu sauberen Wassern, so wie Psalm 23 zum Beispiel spricht, dann trinken sie alles. Dann ist es egal, was ihnen entgegenkommt, sie trinken es. Wenn sie irgendwo sind, obwohl das vielleicht nicht gut wäre, obwohl es schaden würde, sie machen keinen Unterschied und trinken es. Wenn Schafe nicht zu einer guten Weide hingeweidet werden, dann essen sie alles. Und dann essen sie das Gras, bis das Gras weg ist und fangen an, weiter zu essen. Zum Beispiel auch ihre eigenen Exkremente oder die Exkremente der anderen Schafe und essen weiter, bis sie sterben, bis es in den Tod führt für die Schafe. Wenn Schafe zum Beispiel umfallen, ja, dann schaffen sie es nicht, wieder von alleine aufzustehen, sondern liegen am Rücken und verenden dort, ersticken, weil alles auf die Lunge drückt und sie keine Luft mehr bekommen. Das heißt, in den simpelsten Situationen kommen Schafe nicht alleine zurecht ohne einen guten Hirten. Und wenn wir uns jetzt ein bisschen hineinversetzen und überlegen, wie es bei uns denn mit der Nahrungsaufnahme, aber nicht mit der physischen, sondern mit der spirituellen Nahrungsaufnahme wäre, wenn wir nicht geleitet werden von einem guten Hirten, wenn wir nicht seine Stimme hören würden, wie oft würden wir uns mit Dingen nähern, die vielleicht für den Moment uns genüsslich vorkommen, die aber letzten Endes in den Tod führen. Und das ist aber nicht das, was der Hirte möchte. Deswegen brauchen wir einen Hirten und müssen eine Stimme hören, die uns leitet zu den guten Dingen, die uns helfen, dass wir eben nicht aufgrund unserer eigenen Unvollkommenheit, aufgrund unserer eigenen Ungeschicklichkeit oder aufgrund unseres eigenen Herumirrens sterben. Was mich auch fasziniert hat, als ich recherchiert habe, ist, dass wenn ein Schaf abhanden kommt und verloren geht und der Hirte sich aufmacht, um dieses Schaf zu finden, dann findet er es und bricht ihm die Beine und nimmt es am Rücken und trägt es wieder zur Herde und trägt das Schaf am Rücken, bis es wieder gesund ist und nachher wird das Schaf nie wieder sich entfernen von der Herde. Und ich habe mir überlegt, und ich weiß, das ist ein bisschen makaber und klingt blöd, aber so oft brauchen wir es, dass wir aufgrund unseres eigenen Herumirrens in eine Situation kommen, wo wir in eine vollkommene Abhängigkeit des Hirten kommen, damit wir nachher nicht mehr abkommen, damit wir verstehen, dass wir ihn brauchen, dass wir nicht auf unseren eigenen Wegen herumirren sollten, um dort was auch immer zu finden und Erfüllung zu finden. Aber wir sehen, und das ist das Faszinierende des guten Hirtens, dass er das nicht nur macht aus Eigennutz, sondern dass er das Ganze aus Liebe macht. Und Jesus zeigt hier eine Liebe, die dazu führt, dass er sein eigenes Leben gibt für seine Herde, für seine Schafe, also für uns. Dass er das, was er hat, sein eigenes Leben, freiwillig von sich aus hergibt, damit wir leben können, damit wir diese Liebe erfahren können. Faszinierend. Und wenn man im Johannesevangelium 10 weiterliest, da sieht man das auch, den Kontrast mit dem Mietling, also mit dem bezahlten Söldner sozusagen, der nur dazu da ist, damit er seine Arbeit macht. Und wenn aber die Gefahr kommt, ist es ihm vollkommen wurscht, was den Schafen passiert, weil es ist nicht sein Eigentum und er rennt weg. Und Hirte zu sein, war in dem Kontext ein gefährlicher Job, ein nicht gut angesehener Job, ein Job, der wenig Schulung sozusagen gebraucht hat, aber viel Verantwortung hatte. Und wenn ihr jetzt ein bisschen mit mir gemeinsam denkt und euch an Hirten erinnert aus dem Alten Testament, die im Volk Israel bekannt waren und auch in dem Sinne berühmt waren dafür, dass sie Hirten waren, vielleicht fällt euch schnell was ein, damit wir das gemeinsam ein bisschen ergründen. Einfach laut sagen, wenn jemand was hat. Also Hirten des Alten Testaments. Lauter. Mose war ein Hirte, ja? Wer noch? Gut, die Entfernung ist so groß, machen wir es anders. Abraham, David, das waren alles Hirten, die Bedeutung hatten, die in dem Sinne diesem unrühmlichen Amt viel Gewicht gegeben haben in dem Volk Israels. Und weil der gute Hirte der Eigentümer der Schafe ist, wird er nicht weglaufen, wenn Gefahr kommt. Wir sehen zum Beispiel im Fall Davids, dass er mit wilden Tieren zu kämpfen hatte, als er auf die Schafe seines Vaters aufgepasst hat. Und auch das hat zu seinem Heldentum, zu seinem Heroismus, der um seine Person aufgebaut wurde, beigetragen, weil man wusste, dass er wilde Tiere für seine Schafe abgekämpft hat. Und dadurch war er in dem Sinne ein guter König, weil er dafür sorgen wird, dass die Gegner, die wilden Tiere, nicht dem Volk nahe kommen können. Und das ist auch schon eine prophetische Vorausschau für das, was der Messias, also Jesus, für sein Volk ist. Und aus Liebe seinem Eigentum gegenüber sorgt er für Schutz, beschützt also die Herde vor dem Widersacher, vor den Räubern, vor denen, die Schaden zufügen wollen, die kommen, um die Schafe aus dem Stall sozusagen zu entnehmen. Meistens war es so, dass ein Dorf einen Stall hatte für alle Schafe aller Schafsbesitzer und am Abend ein Portier sozusagen hingestellt wurde, damit die Hirten sich ausruhen konnten. Und erst in der Früh, als die Hirten wieder gekommen sind, haben sie ihre Schafe herausgerufen und die Schafe haben erkannt, dass ihr Hirte da war und sind ihm gefolgt. Aber dieser Stall war zum Schutz da und war dafür da, dass zum Beispiel Räuber nicht vorne durch die Tür rein konnten, sondern die mussten über Möglichkeiten in den Stall finden. Und weil es schwer war, weil die Schafe ihm nicht folgen würden, waren sie darauf eingestellt, dass sie den Schafen den Hals durchschneiden müssen und sie dann am Rücken über den Stall hinaus tragen müssen, damit sie an die Wolle kommen oder an das Fleisch, um eben Zerstörung und Diebstahl zuzufügen. Dieser Stall, wenn der Hirte dann aber gekommen ist, der als Schutz galt und die Schafe herausgerufen hat, sind die Schafe dem gefolgt, deren Namen sie kannten. Und jetzt versetze ich uns ein bisschen in diese Situation und frage mich, wem folgen wir? Kennen wir denjenigen, der uns ruft, der unseren Namen ruft, der uns beim Namen kennt? Oder irren wir in unserem Glaubensleben eigentlich umher und wissen gar nicht, wem wir folgen? Warum das so wichtig ist und warum das mit der Liebe zusammenhängt. Und wenn ihr die Passage lest, werdet ihr vielleicht gar nicht so stark auf die Liebe sehen, aber es zeigt, dass der Hirte sein Eigentum kannte. Und dieses Kennen, dieses Wort, das hier so prägnant verwendet wird und auch in anderen Kontexten, in anderen Umständen im Wort Gottes Da geht es nicht nur um die reine Information, dass der Hirte sein Schaf mit Namen als Information kannte und sozusagen ein Karteibuch geführt hat, sondern geht es um das Intime einer Beziehung kennen, was wirklich in das Leben hineingeht. Der Hirte hat sich darum gekümmert, dass wenn ein Schaf aus der Weide, von der Weide wieder in den Stall kam, dass es überprüft wurde, dass er es angeschaut hat, ob es sich verletzt hat, ob es sich vielleicht etwas zugezogen hat, ob es vielleicht krank ist, damit er sich dann darum kümmern kann. Das heißt, um das Wohl des Schafes sich intensiv bemühen konnte. Also nicht nur, dass er die Schafe beim Namen kannte, sondern dass er sie wirklich intensiv kannte. Und genauso kennt uns unser Hirte. Und wenn es heißt, dass er uns kennt und wir seiner Stimme folgen, dann sollte es für uns umso mehr ein Alarmzeichen sein, wenn das Wort Gottes auch davon spricht, dass es Menschen geben wird, die zum Herrn kommen und sagen, aber wir haben doch in deinem Namen das und das und das getan und diese wundersamen Dinge getan. Und als Antwort wird kommen, ich kannte euch nicht. Das heißt nicht, dass der Herr nicht die Menschen auf Informationsbasis nicht kannte und nicht wusste, dass die Person nicht existierte. Darum geht es nicht. Da geht es um die Beziehung. Und deswegen müssen wir verstehen, dass es gut sein kann, dass wir in unserem Glaubensleben viele Dinge für den Herrn tun und glauben, dass wir seiner Stimme folgen und am Ende zu dem Punkt kommen könnten, wo er sagt, ich kannte dich nicht. Das sollte für uns ein Alarmzeichen sein, dass wir ganz achtsam sein sollten, ob wir wirklich der Stimme des Herrn folgen, ob er unser Hirte ist oder ob wir einem falschen Hirten folgen, ob wir einem Hirten folgen, der schlechte Dinge im Sinn hat, der falsche Lehren verbreitet, ob wir den Winden dieser Kultur folgen oder ob wir wirklich dem folgen, der uns liebt und zwar so sehr, dass er sein Leben gab. Als der große Angriff auf das Volk des Herrn kam, hat Jesus sein Leben gegeben. Als die Sünde in unser Leben kam, hat Jesus für sich die Aufgabe auf sich genommen, dass er für uns sein Leben gibt. Und vor allem im Kontext, dass Schafe Teil des hebräischen Ritual zur Sündenvergebung waren und dass ein Schaf hergenommen wurde, damit Sünde vergeben wurde als Opfergabe. Genau in dem Kontext kommt Jesus und sagt, ich gebe mein Leben für meine Herde, für mein Volk, das meine Stimme kennt, für mein Volk, das mein Eigentum ist. Er übernimmt diese Verantwortung für uns und vor allem in diesen Zeiten, in denen wir leben und wir oftmals glauben, dass wir wenig Leitung haben, dass wir nicht wissen, wie es vorangeht. Vor allem in diesen Zeiten möchte ich euch noch einmal dazu berufen, dass ihr euch dem anvertraut, der euren Namen kennt, der euch ruft, der euch trösten möchte, der euch stärken möchte, der sich um euch sorgen möchte. Was wir machen müssen, ist, ihm zu folgen. Und wenn Jesus kommt und deinen Namen ruft, dann musst du sagen, ich höre meinen Meister, ich höre meinen Hirten, der mich ruft und ich werde ihm nachfolgen. Das Neue Testament ist voll davon, dass wer Jesus wirklich liebt, der wird ihm folgen, der wird seinen Gesetzen, den Dingen, die er gesagt hat, nachgehen. Und wenn wir genau das in diesen Zeiten jetzt tun, dann können wir das tun, wofür sie berufen wurden, nämlich neue Menschen zum Herrn bringen und damit das Evangelium leben und den Menschen zeigen, dass Hoffnung nicht in dieser Welt ist, dass Hoffnung nicht in den Dingen sind, die vergänglich sind, sondern dass Hoffnung im Licht ist, im Ich Bin, im Jesus, im Hirten, im Licht, in der Tür, durch die wir wandeln müssen, in all den Dingen, die ihr schon gehört habt im Rahmen dieses Studiums. Und wenn wir dieses Bild der Schafe hernehmen, den Kontrast hernehmen zwischen guten und schlechten Hirten und die Tatsache, dass sich Jesus selbst in den Mittelpunkt stellt und sagt, ich bin der gute Hirte, ich bin hier, damit ich für meine Herde sterbe, damit ich auferstehe, sie lieben kann, um dann mit dem Zweck, und das sehen wir weiter im Johannesevangelium 10, um meine Herde zu vereinen. Und wie ihr wisst, er spricht hier zum jüdischen Volk und er sagt, er hat noch eine Herde aus einem anderen Stall, eine andere Herde, die er vereinen muss mit dieser Herde. Und das wahnsinnig Schöne ist, dass er in diesem Moment an uns gedacht hat, an mich, an die Menschen der Nationen, die nicht zum auserwählten Volk gehören, die trotzdem dem Volk des Herrn angehören, die trotzdem einmal gerufen werden, so wie du und so wie ich einmal gerufen wurden, dass wir ihm nachfolgen. Und als Jesus das sagt, denkt er an uns. und zeigt, dass seine Liebe nicht nur limitiert ist für diese Menschen vor Ort, die es hören, sondern dass die Liebe dafür da ist, damit wir Errettung finden können aus dem Leben in der Sünde, damit uns vergeben werden kann für das Herumirren, damit wir zur Herde finden, damit wir zum Vater finden können, damit wir ewiglich mit ihm leben können, damit das Problem, das jeder von uns in seinem Leben hat, eine Erledigung findet. Und all das zeigt er mit diesem Sprachbild der Herde, der Schafe und des guten Hirtens, der er ist für uns. Sich selbst in Gefahr zu begeben für das, was einem gehört. Sich selbst in Gefahr zu begeben für das, was ihm anvertraut wurde vom Vater. Und er sagt, niemand ist verloren gegangen von denen, die du mir anvertraut hast. Diese Liebe offenbart sich und genau in diesen Zeiten brauchen wir sie. Ich weiß, dass ich ganz viel Trost brauche. Ich weiß, dass ich ganz viel Leitung brauche. Ich weiß, dass ich nach einem Tag, wo ich umherirre in dieser Welt, jemanden brauche, der einmal checkt, ob es mir noch gut geht, ob ich nicht vielleicht ein Treatment brauche, jemand, der sich anschaut, ob ich nicht eine Korrektur brauche in bestimmten Dingen, vielleicht Krankheit mir zugezogen habe, vielleicht Sünde in meinem Leben ist. Und genau das ist der Hirte für mich. Jemand, der mich stoppt und sagt, gut, jetzt geht's weiter, du bist in Ordnung, ich kümmere mich um dich, ich bin deine Sorge, die du auf mich legen kannst. Ich bin der, der dafür da ist, damit du gut durch den Tag kommen kannst, damit du weißt, ich bin bei dir und ich lasse dich nicht alleine. Jesus ist der gute Hirte, nicht nur für das Volk Israels, sondern auch für uns. Jesus ist der gute Hirte für mich, Andreas und Nea, hier im Jahr 2020 in einem Land, das verletzt ist, in einem Land, das leidet. Und wir müssen das den Menschen zeigen. Wenn wir uns fragen, wofür passieren all diese Dinge, wenn wir uns fragen, was können wir daraus vielleicht irgendwie als Verantwortung mitnehmen, was wir tun müssen, wofür sind wir berufen, dann glaube ich, dass es darum geht, dass wir den Menschen zeigen, dass diese Liebe da ist. Dass wir den Menschen klar machen, dass Jesus sie ruft. Die Frage ist, ob wir im Stall bleiben, ob wir in dieser Welt bleiben oder ob wir hinausgehen und ihm folgen und damit unsere Mission erfüllen. Möge der Herr uns helfen, dass wir zwischen den Stimmen unterscheiden, die uns rufen, dass wir die Stimme des guten Hirtens erkennen, dass wir sein Eigentum sind, dass er derjenige ist, der mit einem Preis uns erkauft hat und dass er unser Gutes im Sinn hat. Auch wenn er uns vielleicht wohin leitet, wo wir nicht hingehen würden. Auch wenn er uns vielleicht in eine Richtung leitet, in die wir alleine nicht hingehen würden. Auch wenn wir, weil wir geirrt sind, von ihm genommen werden und wieder zurückgebracht werden und uns das vielleicht nicht schmeckt, aber dass wir verstehen, dass er das alles macht, damit wir Leben haben können. Damit wir das ewige Leben haben können und damit wir uns nicht mehr auf die Dinge dieser Welt verschränken und uns von ihnen herausreißen lassen aus der Liebe des Herrn. Möge der Herr uns leiten. Möge er uns helfen, dass wir das verstehen und dass wir niemals in den Zweifel kommen, wer er ist und dass wir sehen, dass er uns wirklich als liebender Hirte, der für sein Eigentum Trost, Leitung, Schutz und Umsorge hat, für uns da ist. Genau in diesen Zeiten braucht Österreich das, genau in diesen Zeiten brauchen wir das und genau in diesen Zeiten braucht die Welt das. Möge der Herr uns leiten. Amen.